Wenn ihr letzte Woche da wart, habt ihr die Geschichte mitgehört, wie in Apostelgeschichte 12 die Gemeinde bedrängt wird. Wir haben gesehen, eine Geschichte, die sehr gut anfängt für den König in dieser Story, der König in Jerusalem. Damals Herodes Agrippa, einer aus diesem Herodes-Clan, wo einer übler war als, und korrupter als der andere und gewalttätiger. Und er setzt alles daran, der Gemeinde in Jerusalem so den Todesstoß zu versetzen. Er lässt Jakobus, den Bruder von Johannes, also einen aus dem engsten Jüngerkreis, umbringen. Und dann lässt er auch Petrus ins Gefängnis werfen und man ahnt, das wird ihm genauso an den Kragen gehen. Und so wie es immer wieder dieses Aber in der Bibel gibt, ja, ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, haben wir ein Aber in dieser Story, haben wir letztes Mal gesehen. Petrus war im Gefängnis, aber die Gemeinde betete zu Gott. Und wir sehen, wie Gott diese Geschichte dreht und eine Geschichte, die richtig gut für den König angefangen hat, geht in die ganz andere Richtung. Ich hatte angedeutet, dass sie nicht sehr gut endet für diesen König. Wir haben das aber nicht zu Ende dann uns angeschaut. Und da möchte ich nahtlos anschließen heute. Und das ist Apostelgeschichte 12, ab 19, die zweite Hälfte von Vers 19 bis Vers 25, also das Ende von Kapitel 12. Dann zog er, das ist Herodes Agrippa, von Judäa hinab nach Caesarea in seine Residenz und blieb dort eine Zeit lang. Er war aber zornig auf die Einwohner von Tyrus und Sidon. Sie aber kamen einmütig zu ihm und überredeten Blastus, den Kämmerer des Königs, und baten um Frieden, weil ihr Land seine Nahrung aus dem Land des Königs bekam. Und an einem festgesetzten Tag legte Herodes das königliche Gewand an, setzte sich auf den Thron und hielt eine Rede an sie. Das Volk aber rief ihm zu: Das ist Gottes Stimme und nicht die eines Menschen. Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab. Und von Würmern zerfressen, gab er den Geist auf. Und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Barnabas und Saulus aber kehrten zurück, nachdem sie in Jerusalem die Gabe überbracht hatten, und nahmen mit sich Johannes, der den Beinamen Markus hat. Amen. Ich gebe gleich zu Anfang zu, ich habe bis gestern Abend noch nie eine Predigt über diesen Text gehört oder selbst gehalten. Die Geschichte fängt sehr gut an für den König und am Ende, ja, ich möchte das überschreiben, wir haben letztes Mal gesehen, also eigentlich haben wir hier einen Konflikt zwischen König und zwischen dem König und Gott. Ja, Herodes legt sich an mit der Gemeinde Jesu und am Ende würde ich sagen, König 0, Gott 1. Ja, also klares Ergebnis. Wir haben eine politische Situation hier im Hintergrund anscheinend, die wird nicht näher erklärt. Es gibt eine Art Handelskrieg zwischen Israel und Tyrus und Sidon, zwei Hafenstädte in Phönizien, also heutiger Libanon. Und anscheinend verhängt die haben Weizen bezogen aus Galiläa, waren darauf angewiesen. Und Herodes verhängt irgendwie ein Embargo gegen die und dann schicken die eine Gesandtschaft und ziehen ein paar Strippen und schleimen sich bei ihm ein. Ja, das soll es ja heute auch manchmal geben. Das ist die Stimme Gottes und nicht eines Menschen. Und das ist so, auf der politischen Ebene hat man sowas oft gesehen. Aber mir ist wichtig, mit euch anzuschauen, was passiert hier geistlich. Denn hier wird nicht nur über Politik geredet, sondern der Engel des Herrn tritt hier auf. Der im Gefängnis auftauchte bei Petrus, den in die Seite trat, hat gesagt, komm, steh auf, und ihn aus dem Gefängnis geführt hat, der schlägt hier den Herodes. Und dieser Konflikt, der am Anfang so aussichtslos für die Gemeinde aussah, und ich musste da eben dran denken, als du von dieser Auseinandersetzung gesprochen hast, dreht sich ins Gegenteil. Und der König versteht vielleicht erst ganz zum Schluss, mit wem er sich eigentlich angelegt hat. Also, Gott selbst tritt hier auf den Plan, Gott selbst handelt hier. Und wir sehen In dieser kurzen Geschichte, Gott wacht über seine Ehre. Und wir sehen, Gott wacht über seine Gemeinde. Und wir sehen, Gott wacht über sein Wort. Gott selbst tritt auf den Plan. Gott wacht über seine Ehre. Wusstet ihr, dass Gott, unser Gott, ein eifersüchtiger Gott ist? Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Da stolpern wir manchmal drüber, weil uns das so allzu menschlich vorkommt und irgendwie unter seiner Würde. Aber die Bibel ist da sehr eindeutig. Wir lesen das in den 10 Geboten. Wenn wir die im O-Ton mal in 2. Mose 20 lesen, in der Zusammenfassung: Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Das ist 2. Mose 20, Vers 4. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott oder ein eifersüchtiger Gott, in anderen Übersetzungen, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins 3. und 4. Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott. Und in 5. Mose 4 ganz ähnlich die Warnung vor anderen Göttern. Hütet euch nun, 5. Mose 4, 23 und 24, hütet euch nun, dass ihr den Bund des Herrn, eures Gottes, nicht vergesst, den er mit euch geschlossen hat, und nicht ein Bildnis macht von irgendeiner Gestalt, wie es der Herr, dein Gott, geboten hat, denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer und ein eifernder, ein eifersüchtiger Gott. Wie es euch geht, wenn ihr das hört: Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Unser Problem ist manchmal, wenn wir mit den Gemütsregungen Gottes konfrontiert sind, sage ich mal, wir kennen diese Gemütsregungen aus unserem menschlichen Erleben. Also wenn wir dann lesen von der Freundlichkeit Gottes, dann denken wir an freundliche Menschen, die wir erlebt haben, und rechnen das irgendwie hoch. Und das funktioniert ganz gut. Wenn wir hören, Gott ist ein Vater, dann wird das für manche schon schwierig. Also wenn es richtig gut läuft, haben wir ein positives Beispiel von unserem Vater und sagen, aha, und so und noch besser. Wenn es schlecht läuft, hatten wir sehr schwierige Erfahrungen mit unserem Vater oder vielleicht mit unserer eigenen Vaterschaft und sagen, ja, was heißt das jetzt? Wenn wir dann hören, Gott ist zornig oder Gott ist eifersüchtig, dann wird es noch schwieriger. Weil wir diese Emotion menschlich eigentlich nur durchtränkt von Sünde kennen. Ja, manchmal reden wir von einem heiligen Zorn. Ja, genau. So geht es mir auch. Ja. Ich bilde mir das auch manchmal ein. Und merke dann, so heilig ist das vielleicht doch nicht. Ne? Vielleicht ist der Zorn sogar an der richtigen Stelle, wenn man hört über Menschenhandel, über Ausbeutung, über darüber, wie Flüchtlinge misshandelt werden. Aber ob mein Zorn dann heilig ist, das lasse ich dahingestellt. Aber Gott ist zornig. Er sagt nicht nur auch schade, sondern er ist zornig über die Ungerechtigkeit. Und er ist darin in seinem Zorn völlig rein, völlig heilig. Und so ist er auch völlig rein und völlig heilig, wenn er eifersüchtig ist. Denn er ist nicht bereit, seine Ehre zu teilen. Und ich will das kurz ein bisschen auseinandernehmen mit euch. Gott sucht seine Ehre. Das sagt die Bibel ganz deutlich, immer wieder. Wenn wir hier Anbetungen machen, wenn wir Gott anbeten, ihm die Ehre geben mit Liedern, mit Gebeten, dann sagt er nicht auch, komm, lass mal stecken, das ist schon okay. Ist ja peinlich oder so. Und er sagt, ja, ich freue mich darüber. Und ihr habt recht. Warum macht er das? Er macht es nicht, das ist hoffentlich klar, er macht es nicht, weil er so ein schwaches Selbstwertgefühl hat. Ja? So, der arme alte Gott ist so einsam, niemand geht in die Kirche, munter ihn mal auf mit ein paar Liedern. Das ist absurd. Und die Bibel selbst macht sich darüber lustig, wenn es in anderen Kulten in der Zeit des Alten Testaments so war, dass die Götter auf die Opfer, die Tieropfer gewartet haben, damit sie mal wieder was zu essen kriegen. Ja, es gibt die Sintflutgeschichte auch in Babylon, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Gilgamesch, Epos, aber die Story geht ganz anders los, nämlich die Götter werden sauer, weil sie Kohldampf schieben, weil die Menschen eben so gottlos leben und nicht mehr Tiere opfern. Und dann, ja, kriegen die halt nichts zu beißen und werden zornig und schicken dann die Sintflut. Okay, bisschen anderes Konzept von Gottes Größe. Gott sagt in der Bibel, was wollt ihr mir eigentlich geben, was ich nicht schon habe? Die ganze Erde gehört mir. Die Erde ist der Schemel meiner Füße. Also es ist nicht so, dass wir Gottes Mangel irgendwo ausfüllen. Ihm was bringen, was er noch nicht hätte. Ihn irgendwie mal aufbauen, wenn er niedergeschlagen ist. Das ist lächerlich. Wenn wir Gott anbeten, wenn wir ihn ehren, wenn wir ihn loben, wenn wir ihn rühmen vor der ganzen Welt, dann übertreiben wir nie. Und ich glaube, es ist unmöglich, das zu übertreiben. Bei unserer Ansgar-Konferenz neulich sagte Konrad Gille, ich möchte mal versuchen, heute bei dieser Konferenz Jesus überzubetonen. Ja, wie soll das gehen? Wir greifen immer noch zu kurz. Wenn wir ihn rühmen und wenn wir es 1000 Jahre machen, da gibt es Lieder, die das feiern, dann haben wir immer noch gerade erst angefangen. Weil er noch so viel größer ist, noch so viel herrlicher. Und dann ist das also keine Schmeichelei in irgendeiner Form. Vor 2 Wochen ist Muhammad Ali gestorben, ja, der große Boxer, der Große, der Größte, hat er gesagt. Und er hat gesagt, ich bin nicht der Größte. Wusstet ihr das? I am not the greatest. Zitat Muhammad Ali. I am the double greatest. Ich bin der doppelt Größte. Und er hat dann gesagt, ja, es ist Prahlerei, ist, wenn du was sagst und es dann nicht tun kannst. Aber ich mache das, was ich sage. Und ich fresse jeden auf, der gegen mich kämpft oder so. Versteht ihr, wenn es geht? Ja? It's hard to be humble. Noch so ein Zitat. It's hard to be humble when you are as great as I am. Muhammad Ali. Es ist schwer, demütig zu sein, wenn du so großartig bist wie ich. Fragt man sich so ein bisschen, was bei dem Mann irgendwann mal schiefgegangen. Nur, hier ist es lachhaft, wenn das ein Mensch ist. Selbst wenn der toll anderen Leute auf die Nase hauen kann. Aber bei Gott ist es wahr. Ja, er ist der Größte. Und wenn wir ihn loben, dann sagen wir nur die Wahrheit. Und unser Gott liebt die Wahrheit. Und er wird dann nicht sagen, komm, mach mal halblang. So doll bin ich ja auch wieder nicht. Sondern er sagt, ja, es ist gut, dass du es jetzt verstanden hast. Ein bisschen was davon, wie groß ich bin. Also er liebt die Wahrheit. Und er liebt es, dass wir ihn ehren. Dahinter steckt aber noch mehr, denn dahinter steckt seine Liebe. Eifersucht kann manchmal getrieben sein von sehr unguten Motiven und Besitzansprüchen und so weiter. Mir gefällt, wie diesen Vers aus 5. Mose 4, den ich gelesen habe, wie der in der Guten Nachricht Bibel übersetzt wird. Ich glaube, das trifft es sehr gut. Da heißt es, der Herr, euer Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein leidenschaftlich liebender Gott, der es nicht hinnimmt, wenn ihr irgendetwas außer ihm verehrt. Ein leidenschaftlich liebender Gott, der es nicht hinnimmt, wenn ihr irgendwas anderes verehrt, der diese Liebe nicht teilen will. Weil er diese ungeteilte Liebe will. Er schenkt uns seine ungeteilte Liebe. Und er sucht das Gleiche zurück. Er braucht uns nicht, aber er sucht uns. Verstehst du? Er braucht uns nicht. Er könnte auch perfekt ohne uns existieren. Hat er auch gemacht, bevor wir da waren. Aber er sucht uns. Er will mit uns diese Liebesbeziehung. Und in dieser Liebe beschenkt er uns da, wo wir ihn suchen, da wo wir ihn ehren. Da werden wir nicht ärmer darin, dass wir ihm was geben. Nach dem Motto, okay, jetzt muss ich auch noch Gott was geben, dann habe ich weniger. Sondern wenn ich ein Leben zu seiner Ehre führe, werde ich reicher. Dann wird mich das beschenken, dann wird mich das segnen. Und wir erfahren das immer wieder. Und manchmal haben wir dann das Missverständnis, dass wir denken, wir machen Anbetung, damit es uns besser geht. Weil es uns so sehr segnet. Aber die Wahrheit ist, wir beten ihn an, weil er es wert ist, weil er die Ehre verdient und sein Geschenk an uns ist, dass er uns auch noch segnet da drin. Versteht ihr? Das ist ein bisschen andere Blickrichtung. Und wenn du dann sagst, naja, der Lobpreis war nicht für mich, irgendwie hat mir heute nichts gebracht, dann sagt er, er war auch nicht für dich. Das ist eine Entlastung fürs Lobpreisteam, aber es ist wahr. Aber Gott will dich darin segnen. wenn du dich öffnest, wenn du dich darauf einlässt, wenn du ihn suchst, der, wie wir es auch gehört haben schon heute. Also er ist es wert. Er will uns ja diese Liebe uns schenken und uns in diese Liebe hineinziehen. Er will uns darin segnen. Und da, wo wir am meisten erfüllt sind in ihm, da bekommt er auch am meisten Ehre. John Piper, amerikanischer Pastor, sagt, God is most glorified in us when we are most satisfied in him. Er ist, wird am meisten in uns verherrlicht, da, wo wir am meisten in ihm die Fülle gefunden haben. Also er wird nicht sagen, ach nee, jetzt machst du das ja nur für dich und dann kriege ich zu wenig. Sondern wenn wir uns über ihn freuen, freut er sich. Und der Psalmbeter sagt, bei dir ist Freude die Fülle. Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Gott beschenkt uns da, wo wir ihn ehren. Aber Gott sucht eben auch seine Ehre. Und Gott fordert auch seine Ehre. Und ja, das sehen wir hier, wie er diesen König konfrontiert, auf eine sehr krasse Art. Das macht er ja nicht immer so. Aber zumindest nicht in dieser Zeit. Aber es kommt ein Gericht und dann geht es darum, habe ich ein Leben geführt zur Ehre Gottes oder zu meiner eigenen Ehre oder habe ich anderen Göttern gedient? Weil Gott diese Ehre sucht. Und das fordert eine Antwort von uns. Und unsere Antwort ist nicht, dass wir uns darüber aufregen, dass andere Leute Gott nicht ehren. Manche Christen sind da sehr gut drin. Auch in anderen Religionen wird das sehr ausführlich betrieben. Ja, irgendjemand hat irgendwas Gotteslästerliches gemacht und jetzt muss ich den bestrafen. Nein, da haben wir keinen Auftrag zu. Das ist eigentlich auch gar nicht unser Problem. Man darf sicherlich jemanden mal ansprechen oder man kann vielleicht sogar mal einen Brief schreiben oder so, das irgendwo im gebührenfinanzierten Fernsehen läuft, aber das ist nicht unser Schwerpunkt. Auch hier, die Gemeinde startet nicht irgendeine Kampagne gegen Agrippa, die startet Gott dann diese Kampagne, sondern wir sind gefragt, wie suchen wir Gott? Wie ehren wir Gott? Lebe ich ein Leben zu seiner Ehre? In der Anbetung. Ja, verstehe ich, dass es darum geht, ihn groß zu machen, ihn zu verherrlichen, nicht in erster Linie mich zu peppeln irgendwie. Die Musik ist ein Geschenk für unsere Seele, ja. Aber zuallererst verdient er die Ehre, auch wenn ich mich nicht danach fühle. Suche ich seine Ehre auch im Gehorsam? Dann ist die Frage, ja, wie kann ich ein Leben führen, das dir wirklich Freude macht, Herr? Ich glaube, es ist ein Schmerz für Gott. Ich habe gesagt, er braucht uns nicht, aber er sucht uns und er öffnet sein Herz. Wenn wir als Christen so leben, nach dem Motto, was ist das Minimum, mit dem ich durchkomme? Ja, also wie oft muss ich hier irgendwo in der Gemeinde sein oder wie viel muss ich geben oder wie viel muss ich beten, damit es noch legal ist? Ja, ich weiß nicht, also so formuliert das natürlich keiner, ne? Aber wir haben doch oft bei so Gehorsamsfragen und für manche ist das Geld, für manche ist das Sex, was darf ich mit meiner Freundin machen und was noch nicht und was wann und wenn wir schon verlobt sind, ist das anders. Die Frage ist immer so, wie weit darf ich an die Grenze rangehen, ja, bevor ich abschmiere? Aber das ist nicht das, wie wir Gott ehren. Stell dir mal vor, du bist verheiratet und sagst zu deiner Frau, wie viel Zeit muss ich mit dir in der Woche verbringen, damit du dich nicht scheiden lässt? Ja? Selbst ein Arbeitgeber macht das nicht mit. Ne? Du sagst, okay, ich mache gerade so viel, dass ich nicht fristlos gefeuert werde. Und dann bitte gehen wir doch nicht so mit Gott um. Sag, okay, ich mache gerade so viel, dass ich irgendwie hier nicht unangenehm auffalle, dass keiner der Ältesten mir auf die Schulter klopft und sagt, da bist du ja mal wieder. Und dann schwimme ich so mit. Nein, wir wollen doch Gott suchen. Wir wollen zu ihm hin. Wir sagen, wie kann ich dir näher sein? Das heißt nicht zwingend, dass ich stundenlang beten muss. Vielleicht heißt es das ja auch mal und Gott überrascht dich. Aber es heißt, dass du ihn suchst. Und dass du sagst, ich will mein Leben nicht so ein bisschen gerade noch so für dich leben, sondern ich will mein Leben ganz für dich leben. Nicht so noch die Toleranz habe ich mit drin, wir haben ein Tempolimit, so 55, ja, da komme ich noch durch beim Blitzer. Sondern ich will ganz für dich leben. Er sucht Ehre, er wacht über seine Ehre. Und da sollen wir uns nicht mit den Feinden beschäftigen, mit denen beschäftigt Gott sich. Er sagt, rächt euch nicht, sondern gebt Raum dem gerechten Zorn Gottes. Aber wo ist unser Herz? Gott wacht über seine Ehre und suchen wir auch seine Ehre. Gott wacht auch über seine Gemeinde. Das sehen wir hier. Das ist ja, er nimmt nicht sich irgendeinen König irgendwo bei den Inkas, der hier sich als Gott feiern lässt, sondern dieser Herodes hat den Frontalangriff gegen die Gemeinde Jesu gestartet. Und er bekommt es mit dem Engel des Herrn zu tun. Verstehen wir das, was die Gemeinde ist? Das ist ja, rechtlich sind wir ein eingetragener Verein und es gibt viele Anbieter und es gibt auch spirituell viele Angebote und man kann sich Sachen aus dem Internet ziehen und so weiter. Und man kann an vielen Orten sich treffen. Aber Gott beruft sich ein Volk. Und dann steht er dahinter. Ich habe das gestern gelesen im ersten Königebuch. Da hat der Salomo den Tempel gebaut oder bauen lassen und betet zur Einweihung: Herr, höre doch auf uns, wenn wir hier zu dir beten. Und dann erscheint ihm der Herr und sagt in 1. Könige 9, Vers 3, ich habe dein Gebet und Flehen gehört, das du vor mich gebracht hast und habe dies Haus geheiligt, das du gebaut hast, dass ich meinen Namen dort wohnen lasse ewiglich. Und meine Augen und mein Herz sollen da sein alle Zeit. Für unsere Zeit spricht Gott nicht über ein Gebäude, was irgendwo rumsteht, sondern über seine Gemeinde, alle Gläubigen überall auf der Welt. Und da sagt er, glaube ich auch heute, dass er seinen Namen dort wohnen lässt ewiglich, dass seine Augen, sein Herz sollen da sein alle Zeit. Was für eine Herrlichkeit, was für eine Würde über seiner Gemeinde. Sagt, ich bin selbst hier. Ich selbst will dir begegnen. Klar, du kannst auch zu Hause beten, sollst du auch. Das ist gut, aber da, wo wir als sein Volk zusammen sind, da ist der Herr selbst. Und da, wo Menschen sich gegen sein Volk stellen, da stellen sie sich gegen ihn. Also auch da, wo die Welt sich lustig macht, sagt, das sind nur so ein paar Leute, die fallen statistisch gar nicht auf. Der Herr ist auf ihrer Seite. Und das ist eine Frage natürlich, wie ich Gemeinde behandle, welche Wertschätzung ich für Gemeinde habe. Man kann sehr leicht, gerade wenn man sich engagiert, sieht man, was nicht läuft. Dann sieht man das menschlich, allzu menschliche, dann sieht man unseren Mangel und alles Mögliche. Da sehe ich, ich bin hier Pastor seit 14 Jahren, also ich weiß da so ein paar Sachen, ich kenne meinen eigenen Mangel. Aber sehen wir, wie dass Gott sich zu seinem Haus stellt. Jesus räumt den Tempel auf, der eigentlich eine Parodie eines Tempels war zu seiner Zeit. Und dann heißt es, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Eine Leidenschaft für seine Gemeinde. Und darin steckt auch die Warnung für die, die sich gegen die Gemeinde stellen. Und wie nochmal, das ist dann nicht eine Handlungsanweisung für uns, aber eine Ermutigung für uns. Und auch eine Warnung, natürlich. 1. Korinther 3, Vers 16 und 17. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Versteht ihr, was krasse Aussage Paulus hier macht? Wenn jemand den Tempel Gottes, die Gemeinde Gottes verderben will, den wird Gott verderben. Der bekommt es mit Gott selbst zu tun. Wir sind da nicht hasserfüllt, wir sind da nicht schadenfroh oder irgendwas. Aber lass uns verstehen, was auf dem Spiel steht. Lass uns verstehen, worum es geht. Lass uns verstehen, ich habe das ein paar Mal schon gesagt, ich habe keine Zeit, Kirche zu spielen. Irgendeine religiöse Freizeitbeschäftigung zu moderieren oder so. Da wäre mir die Zeit zu schade. Sondern es ist die Gemeinde des lebendigen Gottes mit allen Gemeinden, mit allen Gläubigen, mit denen wir verbunden sind in Jesus. Gott sei Dank nicht nur wir hier. Aber der Herr selbst stellt sich dazu. Und wer sich gegen seine Gemeinde stellt, der bekommt es mit ihm zu tun. Das ist eine Warnung an die Verfolger. Aber es ist auch eine Mahnung an uns, wenn ich manchmal höre, wie Christen auch über Gemeinde herziehen und lästern und spotten und dann eben nur die Schwachheit sehen und ihre Witzchen machen. Sagen, Vorsicht, Leute. Vorsicht, Leute. Es ist die Gemeinde des Herrn. Wir sehen das nicht immer so. Wir nehmen das nicht immer wahr, dass der Herr den verdirbt. Vieles passiert erst im letzten Gericht. Und hier werden die Leute gefeiert. Aber der Herr stellt sich zu seinem Volk. Der Herr wacht über seiner Gemeinde. Und schließlich, der Herr wacht über sein Wort. Wir lesen dann, als der Herodes sozusagen aus dem Weg ist, wie sich das Wort Gottes ausbreitet, wie die Gemeinde weiter wächst, wie Gott weiter das Werk, was Herodes stoppen wollte, jetzt durchstartet. Und am Ende ist so eine Art Cliffhanger, ja, kennt ihr so in so Fernsehserien schon, der Ausblick auf das, was kommt. Da ist wieder von Paulus und Barnabas die Rede und Johannes Markus. Da wird dann ja mehr dazu in der nächsten Folge in Kapitel 13, wo die nämlich die erste Missionsreise starten, die drei. Und wir sehen, hier geht was weiter, weil Gott sich dazu stellt, weil Gott darüber wacht. Und lass uns das eine Ermutigung sein, lass euch das eine Ermutigung sein. Der Herr ist dahinter, der Herr stellt sich dazu. Und ich liebe es dann zu hören, wie Gott das tut. Ich will, eine Geschichte will ich erzählen, aus Albanien. Albanien war eine Steinzeitdiktatur für Jahrzehnte unter kommunistischer Herrschaft. Dagegen war Josef Stalin, also ein, ich weiß nicht, ein skandinavischer Demokrat oder so, gegen den Diktator von Albanien. Der war völlig durchgedreht und voller Verfolgungswahn. Und weil Albanien so ein kleines Land ist, was eigentlich nichts hat, außer ein paar Kastanien oder so, haben sie in den 60er Jahren einen riesigen, ich glaube, Mittelwellenradiosender gebaut. Das war damals der stärkste weltweit. Hobbyfunker, ich meine, es war Mittelwelle. Wenn hier ein Hobbyfunker ist, der kann mich dann noch korrigieren, der weiß das vielleicht. Mittelwelle, danke. Und das war damals der stärkste der Welt. Das hatte überhaupt keinen Sinn, weil Albanien hatte dann schon eigentlich fast keine Verbündeten mehr weltweit. Also sie hatten eigentlich niemanden, mit dem sie reden konnten, niemand, der Albanisch sprach. Aber sie wollten jemand sein. Ja? Sie wollten einen Turm bauen und so, kennt die Geschichte. Und 1967 wurde dieser Radiosender benutzt, um Albanien als den ersten atheistischen Staat der Welt auszurufen. Das haben noch nicht mal die Russen gemacht oder die Nordkoreaner in der Form. Aber wir sind offiziell, Religion ist bei uns ausgelöscht. Und es war fast so. Ja, spule 30 Jahre vor, in die 90er Jahre. Transworld Radio, das ist also die internationale Arbeit, wo der Evangeliumsrundfunk dazugehört, benutzt Radio Tirana, Mittelwelle, um das Evangelium in die muslimische Welt auszustrahlen. Praktisch, dass man da so einen starken Sender hat, den konnte man dann billig mieten, weil die Kommunisten weg waren. Der im Himmel sitzt, spottet ihrer. Versteht ihr, was da passiert? Das ist nicht einfach nur eine nette Story, sondern Gott stellt sich zu seinem Wort. Er hat gesagt, dieses Evangelium wird gepredigt werden, allen Völkern zum Zeugnis. Der Missionsbefehl ist eine Zumutung für 11 Leute, macht zu Jüngern alle Völker. Wenn nicht der Sohn Gottes sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Der Berg ist unbezwingbar, aber ich bin der Bergführer. Er wacht über sein Wort und dann nehmt das doch als eine Ermutigung, dass wir uns einbauen lassen in sein Werk, dass wir seine Ehre suchen, dass wir uns bewusst sind, was das heißt, dass wir Teil seiner Gemeinde sind und dass wir seine Botschaft weitertragen in diese Welt, die ihn so dringend braucht. Und Herr, wir danken dir, dass du ein herrlicher, mächtiger und barmherziger Gott bist. Und dass du große Wunder tust und dass du ja manchmal auch schrecklich bist gegen deine Feinde. Aber dein Wort sagt auch, du hast nicht Freude am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass er Buße tut und umkehrt von seinen Wegen. Und auch das haben wir immer wieder gesehen. Und das haben wir selbst erlebt, als wir Gottlose umgekehrt sind zu dir. Und du rufst heute Menschen, zu dir umzukehren. Du rufst uns heute, dir unser ganzes Leben hinzulegen. Ob wir uns schon Christen nennen oder noch nicht, dass wir sagen, ja, alles gehört dir. Nicht ein bisschen, nicht das Allernötigste, nicht gerade was sein muss, sondern ich gebe dir alles. Und ich suche deine Ehre, Herr. Und ich will etwas sein zum Lob deiner Herrlichkeit. Dafür hast du mich geschaffen, Herr. Und es ist nicht übertrieben, dich zu rühmen, sondern wir untertreiben immer noch maßlos, wenn wir dich loben. Danke, Herr, dass du so ein fantastischer Gott bist. Dir sei Lob und Ehre. Halleluja.